Ich kann mir vorstellen, dass er manchmal froh ist, ins beschauliche Erfurt zurückzukehren, wenn er vom Presseclub kommt, wenn er aus Köln kommt, wenn er seine Lesung vorbereitet und dann ein ruhiges Gespräch bei einem schönen Espresso. Das kann doch nur schön sein. Schönen guten Morgen, Sergei Lochthofen.
So öffnet man die Woche wunderbar. Herr Rose, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Es ist ja ziemlich viel Trubel in der Welt, viel Trubel in Thüringen. Da ist immer was zu schreiben, immer was zu reden. Eigentlich eine gute Situation. Andererseits ist es auch immer schwieriger und wird immer bitterer, alles einzuordnen, oder?
Nein, eigentlich leben wir in der spannenden Zeit, würde ich mal meinen wollen. Ich war ja gestern tatsächlich in Köln durch den ganzen Regen dahin und her gefahren. Übrigens waren die ganzen Fußballfans in der Stadt und da war die Stadt ja noch unter Dom geschmückt noch von der Einführung des neuen Bischofs, der ja, sag ich mal, mit Interesse in Köln erwartet wird. Ja, ansonsten sprachen die Kollegen beim Vorgespräch, bevor der Presseclub ja kurz nach 12 auf Sendung geht, unterhält man sich ja ein halbes, dreiviertel Stündchen vorher in der Redaktion dort beim WDR. Und die fragten alle nach Thüringen. Also wird's rot-rot, grün oder gibt's doch noch eine andere Variante und so weiter. Das heißt also, Thüringen ist seltenerweise im Gespräch, Brandenburg nicht und Sachsen lässt sich auch nicht, da ist alles klar. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen können wir uns eigentlich über Interesse nicht beklagen im Augenblick. Es ist ja auch wirklich spannend in Thüringen.
Interesse ist das eine, die versuchte Einflussnahme ist das andere. Sigmar Gabriel hat da irgendwie versucht mitzumischen. Vielleicht ist das ja auch nur taktisch. Jetzt Cem Özdemir, der gesagt, ach nur ja, das wäre vielleicht doch möglich, also mit der CDU trotzdem als Ersatzreifen, sage ich jetzt mal. Sind das taktische Plänkelspiele, um noch den Preis höher zu treiben? Oder will die Bundespolitik sich wirklich einmischen in Thüringen?
Ja, die Bundespolitik mischt sich ja immer ein. Erstens werden ja viele Wahlentscheidungen auch bei den Wählern getroffen mit Blick auf das, was die Gesamtperformance dieser Parteien darstellt. Das heißt also, die Grünen haben im Augenblick keinen sonderlich guten Lauf, weil an der Spitze einfach nicht genug Leute sind oder kein so überragender Mann oder Frau ist, wie es beispielsweise Joschka Fischer. Also die haben keine Rampensau mehr, sodass man auch ganz schwer sagen kann, wer ist denn da überhaupt vorne dran. Das heißt, die Grünen Wähler müssen sehr enthusiastisch sein und sagen, ja, ich bin grundsätzlich dieser Auffassung. Aber manche brauchen eben halt noch ein Gesicht, was dazu gehört. Das ist schon so und bei der SPD ist es nicht anders. Ich glaube schon, dass die Nervosität steigt, weil das natürlich auch immer als Signal für die Gesamtentwicklung in Deutschland gedeutet wird. Also Rot-Rot-Grün in Thüringen ist nicht nur eine Angelegenheit, die möglicherweise hier lokal oder regional eine Rolle spielt, sondern öffnet ja auch der SPD insgesamt Perspektiven, wenn denn die CDU durch die AfD nochmal Wähler verliert und das heißt deutlich bei irgendwo 30 plus landet, dann entstehen neue Situationen. Das heißt also, doch, das ist schon ernst von denen gemeint. Und wenn Sie sehen, was da in Dresden passiert ist, wo sie die Hermenau, das, sage ich mal, alte grüne Schlachtross, was fast 25 Jahre da vorne rumgeturnt ist und natürlich die Grünen auch in Sachsen zumindest profiliert hat und nach außen hin auch ausgestrahlt hat, dass sie die einfach weggeputzt haben, weil sie ihnen zu schwarz-grün war schon, ja. Das zeigt, dass die Parteien doch sehr lebendig sind und dass es eine schwere Auseinandersetzung gibt. Das wird ja auch hier nicht einfach werden. Schauen Sie mal die Verhandlungsrunde der Grünen. Da sind ja nicht nur die regionalen Leute dabei, sondern Katrin Göring-Eckardt ist auch dabei. Man hat ja fast das Gefühl, Berlin hat da jemanden zum Aufpassen hingeschickt und Özdemir kommt auch noch. Also, die sind schon nervös, was da passiert.
Könnte das eine Zerreißprobe für die Grünen wieder mal sein? Also wir haben ja jetzt durch Kretschmann den ersten grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, der dem Asylkompromiss oder einer neuen Asylregelung zugestimmt hat, wo ja, sagen wir, die linken Grünen die Flüchtlingsorganisationen ja aufgeschrien haben. Sagen, wie kann der nur? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass jetzt die Grünen mit der CDU kokettieren in Thüringen, das ist für die grüne Wählerschaft und auch für die Mitglieder doch schwierig, oder?
Zweifelsohne, aber ich glaube, sie kokettieren hier nicht. Das ist ja nur auch durch die CDU ins Gespräch gebracht worden. Sie haben ja vorher schon klar und deutlich gesagt, dass sie nur in dem Fall eine Koalition bilden, wenn sie auch wirklich rechnerisch gebraucht werden. Bei Rot-Schwarz werden sie nicht gebraucht. Die eine Stimme mehr macht zwar dieses Regieren nicht einfach, aber das ist, sage ich mal, nicht das erste Mal in Deutschland, dass man auch 5 Jahre mit einer Stimme Mehrheit durchregiert. Das ist kompliziert hin und wieder. Gibt es bockige Abgeordnete, die unbedingt ganz kleine lokale Interessen durchsetzen wollen. Wir haben das ja in der CDU auch schon gehabt. Sie hat ja auch schon einmal hier mit einer Stimme Mehrheit regiert. Und da sind zum Teil sehr komplizierte Leute, also charakterlich auch und politisch auch nicht ganz, sagen wir Leute, die nicht ganz koscher sind. Denken Sie an den doch sehr konservativen und populistischen Herrn Fiedler aus Ostthüringen. Der ist ja fast ein Landsmann von Ihnen, ja, Stadtroda oder da hinten.
Hat Moment, ich komme aus Gera.
Naja, das ist ja gleich da hinten. Also oh. Alles, was da hinter der A9 stattfindet, na gut, das ist ja noch vorher. Gut, okay. Also, wir sind dabei.
Ja, das besprechen wir morgen.
Aber das haben wir immer mal, die Situation, und das Risiko ist groß, aber es heißt auch nicht, dass es nicht durchgeht. Ich meine, Adenauer hat auch schon einmal mit einer Stimme Mehrheit regiert, das war seine eigene, und es hat geklappt. Das heißt also, da gibt es ja auch disziplinierende Momente, und ob sei jetzt mal tatsächlich Marion Weizmann in jedem Fall nun zum Sturz oder zur Nichtwahl von Frau Lieberknecht beitragen würde, das müsste man ja auch mal sehen. Also ich will deutlich machen, hier ist noch viel Schwung in der ganzen Geschichte. Andererseits, die Grünen haben gesagt, sie wollen einfach nach 24 Jahren CDU einen Wechsel. Das heißt also, da spricht doch einiges mehr für Rot-Rot-Grün. Und die in Berlin rechnen nach, was das für Auswirkungen hat auf die nächsten Wahlen. Und kommen natürlich zu dem einfachen Schluss. Wir haben nächstes Jahr nur zweimal Landtagswahlen. Das heißt, ich glaube im Februar in Hamburg und dann im Mai in Bremen. Da kann man natürlich austesten, wie sowas auf die Menschen wirkt. Und ich glaube, das Risiko ist nicht allzu groß, wenn in Thüringen was Außergewöhnliches passiert. Und insofern sind die Parteien auch nicht ganz so aufgeregt. Das sind aber alles so wie auf einem Schachbrett Figuren, die hin und her gerückt werden. Also da müssen wir einfach mal sehen, was da am Ende zieht. Sie sehen ja auch schon bei der AfD, wir haben uns ja lange mit dem Thema schon beschäftigt, in Brandenburg, sie dementieren es zwar noch, aber die halbe Fraktion besteht aus Leuten, die rechten, rechtsaußen, extremistischen Hintergrund haben. Das heißt, da gibt es schon die ersten, da hat noch gar nicht begonnen, ja, gibt es schon die ersten Auseinandersetzungen.
Nun haben Sie beim Presseclub auch viel über die AfD gesprochen. Wie wird denn das so von außen gesehen, die Wahlergebnisse im Osten, also in Sachsen und Thüringen, die für die AfD sind, wird das als Ostphänomen abgetan oder ist das tatsächlich so die Wahrnehmung, die sind in der Parteienlandschaft erstmal angekommen?
Es ist erstens mal bei den konservativen Kollegen der Medien natürlich, ja, schau doch mal, lass sie doch mal machen und so weiter. Also sagen wir eine Lockerheit und eine Unbedarftheit auch zum Teil, die an den Tag gelegt wird, die mich verwundert, weil natürlich wir wissen, speziell in Sachsen, in Thüringen, aus welchen Hintergründen sich ein Teil dieser Leute speist. Und die sind sehr gut organisiert, vernetzt, die kennen sich gegenseitig. Das heißt also, die vielleicht noch vorhandenen, abgesprengten FDP-Leute oder Neoliberale wie der Henkel und so, die sind, sag ich mal, dann letztlich nur noch einzelne Personen, die zwar da vorne als Galionsfiguren stehen, aber dahinter steht längst ein ganz anderer Rumpf. Also insofern würde ich mal meinen, das wird noch ein Erwachen geben an dieser Stelle. Aber gleichzeitig der Vorwurf, den man vielleicht vor 10 Jahren gemacht hätte, das ist alles nur im Osten und die sind ja so wirklich ein bisschen schräg drauf die haben von Demokratie noch immer nichts verstanden und so weiter. Das kommt nicht mehr, weil man natürlich ahnt, dass in Hamburg und in Bremen auch ordentlich die AfD nochmal zuschlägt, bevor sie möglicherweise dadurch, dass sie sich innerlich zerreißt und zerlegt, sagen wir dann, die Wirkung vielleicht ganz anders sein wird. Aber erstmal rechnet man schon damit, dass das nicht nur ein Ostphänomen ist.
Herr Lochthofer, Sie müssen mir mal eine Sache erklären. Mit dieser Maut und diesem fast schon protest anmutenden Geschichte, also Dobrindt, Seehofer.
Maut, ja,
ja, was ist denn da los? Wieso haben die Bayern, Seehofer und Dobrindt, wieso haben die so ein Interesse an dieser Maut? Und die müssen doch nun feststellen, das ist doch grotesk schon fast.
Ja, das ist schon fast absurdes Theater. Also Samuel Beckett hätte da seine große Freude daran. Weil manches kann man gar nicht erfinden, da ist das Leben viel reicher an Ideen an dieser Stelle. Nein, Sie müssen auch sehen, dass Politik auch manchmal ganz einfach wie im Sandkasten funktioniert. Ja, also der Seehofer hat das jetzt gesagt und will das jetzt durchsetzen. Und mit dem Köpfchen hat er schon dreimal vor die Wand geschlagen, das geht nicht. Und das heißt, das Ganze nimmt immer skurrilere Form an. Das, was wir als letztes jetzt diskutieren, also dass sie zwar erhoben wird, aber nicht eingezogen wird und so weiter. Das sind alles so lächerliche Konstruktionen, die aber auch zum Ziel haben, eine Summe, für die ist diesen Aufwand gar nicht lohnt. Wir brauchen ja das Zehnfache davon an Geld, um tatsächlich die Infrastruktur voranzubringen. Und da wird wohl höchstwahrscheinlich die Idee aus meiner Sicht, ja, vernünftigste, die man haben kann an dieser Stelle, der Soli nicht abgeschafft, sondern regulär als Infrastruktur und regionale Abgabe, das heißt also Förderung auch nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, umgedeutet. So haben Sie das Geld erstmal und Sie müssen es nicht aus dem Haushalt rausnehmen. Aber das Geld haben Sie natürlich schon verplant und verfrühstückt. Das ist das Dumme dran. Aber letztlich wird das höchstwahrscheinlich in diese Richtung gehen. Denn das, was hier an Krampf produziert wird, wie gesagt, wie bei kleinen, bockigen Kindern, muss das durchgesetzt werden. Denn Seehofer hat das versprochen und hat gesagt, daran lässt er auch die Koalition scheitern. Das wollen wir doch mal sehen.
Herr Lochthofen, Sie verblüffen mich, das Theater am Freitag, also nicht etwa das Foyer, sondern das große Haus, das Theater oder auch die Oper ist ausverkauft, weil Sie aus Ihrem neuen Buch lesen. Grau heißt das. Ich hoffe, dass Sie, oder ich nehme an, dass Sie das auch überrascht hat.
Ich bin erschrocken, richtig. Ja, man hofft ja natürlich als Autor, dass ein paar Leute sich interessieren, wenn man ein Buch geschrieben hat. Und der Verlag war auch zuversichtlich, dass es dafür Leser gibt, aber dass es binnen weniger Tage ausverkauft ist. Und ich sogar in der Situation bin, wo mich immer wieder Leute fragen, ob ich nicht noch ein paar Karten besorgen kann. Also so viele Freunde wie im Augenblick hatte ich in dieser Stadt noch nie. Aber das ist natürlich auch schön, sag ich mal. Erstens, dass Menschen sich interessieren für Bücher. Zweitens, dass sie sich auch für Lebensläufe, für andere Geschichten interessieren. Und drittens, ich glaube ich auch, die Aussicht, dass der Herr Pleitgen kommt und wir gemeinsam, sag ich mal, doch mehr plauschen und mehr bisschen Hintergründe solcher Geschichten auch offenlegen, das unterhaltsam wird dadurch. Das ist sicherlich auch der Grund, warum so viele Leute auch da hinkommen. Also ich bin wirklich überrascht, aber auch erfreut.
Das ist schön und ich hoffe, Sie freuen sich auch morgen zu kommen, denn morgen werden wir über Ihr neues Buch sprechen. 9.30 Uhr werden wir auch einen kleinen Plausch machen, ohne Publikum, also zumindest ist es hier nicht im Studio anwesend, aber es hören ja vielleicht auch ein paar Leute zu. Da wird es einen Vorgeschmack geben schon auf Ihr Buch und wer
das
am Freitag...
Das ist eine Art Premiere, die wir machen, also dass wir richtig ins Gespräch kommen. Ich bin natürlich schon ein bisschen unterwegs gewesen, aber meistens ist es noch das schwarze Eis, was, sag ich mal, nachgefragt ist. Das Buch ist schon... Sag mal, es kommt jetzt auch diese Woche, Ende der Woche in den Handel. Da gibt es immer eine Sperrfrist von dem Verlag. Aber ich vermute, mit der Lesung, soweit ich das mitbekommen habe, wird das dann freigegeben. Es wird ja auch signiert, also das Buch liegt ja dann auch aus. Das wird eigentlich, sage ich mal, dann und Sie sind ja schon ziemlich früh dran mit den Dingen, ja.
Das freut mich sehr. Dann hören wir uns morgen und sehen uns vor allen Dingen bei einem vielleicht größeren Kaffee. 9.30 Uhr werden Sie vielleicht ein paar Sätze lesen, aber vor allen Dingen werden wir plaudern, erzählen.
Ja, wir werden plaudern.
Buch. Grau heißt es.
Lesen können die Menschen, die ein Buch kaufen, in der Regel selbst und das macht ihnen auch Spaß noch nach wie vor. Das finde ich dann auch besser, als bevor dann der Autor irgendwie versucht, sag ich mal, in irgendeinen Ton reinzubringen, den sie vielleicht so gar nicht selber sehen.
Dann werden wir morgen über Ihr neues Buch plaudern, was demnächst in den Handel kommt. Grau heißt es und da geht es um DDR-Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Freue mich auf morgen 9.30 Uhr und bis dahin eine schöne Zeit.
Sehr gelockt. Ich hoffe, ich komme pünktlich.
Ja, ich hoffe es auch. Bis dann. Alles tschüss.
Klar. Gut, tschüss.